Das war mehr oder weniger überhaupt nicht geplant. Ich wollte eigentlich in Leipzig gerne an der HGB studieren, als ich direkt von der Schule kam. Also wirklich Kunst studieren. Da war es aber so, also das ist ja heute auch noch so, dass man sich dort bewirbt quasi mit einer Mappe und ne, dann wird das so geprüft und alles. Und ich bin halt beim ersten Mal nicht angenommen worden, was, glaube ich, auch das Schicksal von ganz vielen ist. Es ist einfach so, ne, dass man halt, wenn man mit 18 von der Schule kommt, muss man schon richtig gut sein, um diese ganzen Sachen so schon vorweisen zu können, dass man an einer Kunsthochschule auch angenommen wird. Und ich war halt einfach nicht so weit. Und dann habe ich ein Überbrückungsstudium gemacht. Mit dem festen Vorhaben, mich dann quasi im nächsten Jahr nochmal zu bewerben und dachte mir, okay, nutze die Zeit jetzt, dieses eine Jahr und studierst was völlig Artfremdes, wo ich auch genau wusste, das werde ich so wahrscheinlich in meinem ganzen Leben nicht machen und arbeiten und habe mir auch in Leipzig damals noch an der HTWK Medientechnik ausgesucht. Also quasi diese Ausrichtung auf diese ganzen technischen Aspekte von Medien, also Kameratechnik und so weiter und so fort. Und weil mich das eigentlich grundsätzlich schon interessiert, weil ich halt ein großer Filmfreak bin und ne, auch gerne irgendwie in die Richtung gegangen wäre, das halt irgendwie selber zu machen und so weiter. Und naja, und das war halt dann diese 2 Jahre, waren relativ hart, weil es ja technisch war, also ganz viel Elektrotechnik und so weiter. Und ja, habe mich dann da mehr oder weniger mit viel Lernen irgendwie durchbuxiert und dann hat mich ein Freund darauf gebracht, dass es in Merseburg diesen Studiengang Medienpädagogik gibt, der eigentlich so ganz viele Aspekte von dem, was mir auch Spaß macht, also auch Film, ne, genau das, aber mit weniger technisch Versiertheit kombiniert. Und das war dann eigentlich perfekt. So, also man hat dort tatsächlich Zeichenkurse gehabt. Diese ganzen Mediensachen, die mir sowieso auch Spaß machen, so, und das war einfach das perfekte Studium zu dem Zeitpunkt für mich. Und dann habe ich ein Praktikum gemacht im Rahmen des Studiums. Da ist ja auch so eine kulturpädagogische Ausrichtung mit dabei. Das heißt, man sucht sich dann eine Kultureinrichtung, wo man ein halbes Jahr mitarbeitet. Und da bin ich in der Moritzbastei in Leipzig gelandet. Und dann mehr oder weniger kam das so ein bisschen zufällig. Es waren halt viele Aufgaben, die so mit Büro und Verwaltung zu tun hatten, aber eben auch so Flyergestaltung und sowas. Und da ich das aufgrund meines grundsätzlichen Interesses ja an Kunst und diesen ganzen Sachen auch immer schon gemacht habe, so ein bisschen hobbymäßig, hat sich das dann einfach so ergeben. Also ich bin da wirklich so mit den Jahren so ein bisschen reingewachsen. Also genau, habe ich da ganz lange gearbeitet, so knapp 15 Jahre sind es am Ende geworden. Und dann habe ich mich 2018 selbstständig gemacht als Illustratorin und Grafikdesignerin.
Was hast du, also du hast jetzt gesagt, in der Moritzbastei hast du die ersten Schritte gemacht. Was hast du sonst noch so aus deinem Job bei der Moritzbastei so mitgenommen, was du jetzt für deine jetzige Kunst umsetzen kannst?
Also rein vom Job natürlich viel mehr Sachen einfach drin steckten als diese reine Grafik. Ne? Also es halt hat da diese Künstlerbetreuung, das alles. Und dadurch habe ich aber sehr viele Veranstaltungen auch mehr angucken können. Und ich glaube, dadurch gerät man dann so langsam immer mehr in diese Szene hinein, dass man eigentlich selber Inhalte herstellt. Ja, man ist halt der Produzent und nicht der Konsument. Also man steht auf der anderen Seite quasi von diesen ganzen Dingen und habe halt parallel auch für so Bands und Bandprojekte dann angefangen zu gestalten. Und dann irgendwann ist das halt in der Moritzbastei war das dann so, die hatten so eine Diskothekenreihe. Oh, You Can Dance. Das war immer mittwochs und dafür habe ich so Plakate gestaltet. Also da waren so ganz einfache Kopierplakate, die sich eigentlich nur darum drehten, dass man halt gesehen hat, wer der DJ ist an dem Abend. Und dann habe ich halt irgendwann angefangen, da Cartoons drauf zu zeichnen, damit das halt so ein bisschen mehr Interesse weckt. Und dabei ist das dann ganz viele Jahre auch geblieben. Also sprich, ich habe dann jede Woche am Mittwoch immer diesen Cartoon dann gemacht. Meistens war es auch wirklich Mittwoch. Also 18 Uhr wurden die Plakate gehängt, 17 Uhr habe ich mich hingesetzt. Das war am Anfang ganz schrecklich und auch nicht lustig. Und das habe ich dann auch ganz lange gemacht, von 2006 bis heute eigentlich noch. Das war dieser wöchentliche Cartoon. Und dann bin ich irgendwann über die Cartoons zu den Comics gekommen. Also quasi auch wieder eine Weiterführung, ne, vom einen Bild zum sequentiellen Erzählen.
Ja, und jetzt hast du
Genau.
deinen ersten, ja, längeren Comic geschrieben und gezeichnet auch. Warum hast du das beim Zwerfig Verlag veröffentlichen lassen und nicht unter deinem eigenen Label Puro Productions vielleicht auch als Eigenverlag nicht gemacht?
Das ist ja immer so die große Entscheidung, die man, glaube ich, so trifft als Schaffender. Macht man selber alles oder sucht man sich den Verlag? Ich habe halt ein paar kleine Sachen von mir im Vorfeld schon selbst verlegt herausgebracht, aber es war eigentlich immer klar, dass das, wenn ich mal in Anführungszeichen so ein richtiges Buch mache, keine Option ist, weil ich einfach, also das bringt dann so viele zusätzliche Aufgaben mit sich, die man als Zeichner eigentlich nicht bewerkstelligen kann, sprich die ganze Presse, der ganze Vertrieb und so, das wären einfach so viele Aufgaben, da kommt man dann überhaupt nicht mehr dazu, zum Produzieren. So. Und die Christopher und den Stefan vom Zwerchfellverlag hatte ich dann in Leipzig mal getroffen auf einem kleinen Comic-Event. Das war so eine kleine Messe, der Comic-Garten. Und da haben die meine Cartoons quasi entdeckt und fanden das total toll und waren so ganz begeistert und haben halt gemeint, hier, wenn du mal irgendwann ein Buch rausbringst, dann melde dich mal. Mal gucken, so, ne, Cartoons hat verlegt Zwerchfell einfach nicht, aber so, wenn ich mal einen Comic mache, dann hätten sie durchaus Interesse. So kam das dann. Also ich hatte dann dieses Buch fertig und bin damit so ein bisschen durch die Verlagslandschaft gezogen und dann hatte ich in Erlangen den Stefan wieder getroffen und hatte so dieses Portfolio quasi unterm Arm und der fragte mich so, was hast du denn da? Und ich so, naja, ich habe jetzt dieses Buch, worüber wir mal gesprochen haben. Ja.
Wie kam es dazu, dass du das dann halt gemacht hast? Also du hast dann einfach dir gedacht, ja, jetzt mache ich mal einen Comic, so ein längeres Projekt.
Nein, also ich so Kurzcomics habe ich öfter mal gemacht, so über diese ganzen Social Media Kanäle. Und dann habe ich irgendwann, das war 2017, es gibt das Comiczeichner-Seminar in Erlangen. Es findet quasi jedes Jahr statt seit, ich glaube mittlerweile ist es die 30. oder 35. Veranstaltung. Und dort gibt es halt immer wechselnde Dozenten und in dem Jahr waren Flix und Birgit Weyer die Dozenten. Und ich bin halt einfach großer Flix-Fan schon ganz lange und fand das total großartig und dachte mir, okay, da bewirbst du dich jetzt einfach. Also ne, wenn man halt so Interesse daran hat, dann ist es immer gut, sich einfach das auch von Leuten so ein bisschen erklären zu lassen, die Ahnung haben, weil es halt auch ganz viele Hürden am Anfang gibt, wo man einfach sehr an Grenzen stößt, an eigene Grenzen, an technische Grenzen, wenn man einfach überhaupt nicht weiß, wie fängt man sowas an. Und da bin ich dann zu diesem Seminar gefahren und dafür gab es dann eine einzige Vorgabe, war das Thema, das nannte sich Um die Ecke. Und dazu konnte man oder sollte man einen Comic einfach machen, so einen 8-Seiter. Das ist relativ frei dort bei diesem Seminar. Wenn man das nicht möchte, kann man auch komplett ein eigenes Projekt machen. Aber ich dachte mir, okay, mache ich mal 8 Seiten zum Thema Um die Ecke und bin dann mit einem Skript dort angereist. Und das entpuppte sich dann aber doch als umfangreich, also dass es dann quasi diese knapp 110 Seiten geworden sind, also etwas mehr als geplant.
Also hast du erst ein Skript geschrieben und dann die Zeichnungen dazu gemacht?
Genau.
Also, Arbeitsprozess vorstellen. Ach so.
Genau. Also, ich glaube, das ist relativ verbreitet, das auf der Reihenfolge zu machen. Es gibt ein paar wenige, die das auch ein bisschen freier machen, ne, die sich dann so von Panel zu Panel arbeiten oder nur Teile des Skripts schon haben. Also, bei mir ist es so, ich brauche halt wirklich dieses fertige Skript, um mich nicht zu verzetteln und halt auch um zu wissen, ob die Geschichte funktioniert oder nicht. Also, das ist dann wirklich wie so ein Drehbuch. Also ich glaube auch, dass wenig Regisseure jetzt zum Beispiel anfangen, ohne ein Drehbuch zu drehen. Das sind dann, glaube ich, die Vollprofis, die es dann gar nicht mehr nötig haben, keine Ahnung.
Was war denn zuerst da? Also hattest du schon so dieses Um die Ecke, war das die Figur Moore alleine, die du erstmal so hattest, wo du dir dachtest, okay, das ist mein Fokus, oder hattest du halt die Geschichte und hast dann die Figur drumherum gebaut?
Es kam so ein bisschen parallel. Also bei diesem Um die Ecke hatte ich halt sofort die Assoziation, jemanden um die Ecke bringen. Also damals war irgendwie gesetzt, dass der Tod so ein bisschen eine Rolle spielt und halt auch dieses so dieses Hingerotzte um die Ecke habe ich dann halt auch so eine Assoziation mit, das muss halt irgendwie so ein taffer Umgang damit sein. Und so kam das so ein bisschen, hat sich so ein bisschen so gegenseitig quasi befeuert. Also ne, wenn man so zwei Aspekte schon weiß und dann arbeitet es im Gehirn so, wie man das verknüpfen kann. Und dann kam das halt relativ schnell dazu, dass das halt einmal einerseits dieses sehr schwierige Thema oder auch filigrane Thema Tod halt in Kombination mit so einem harten Genre oder ne, einfach gut funktionieren kann, wenn so Gegensätze aufeinander prallen.
Und dann war es dann halt auch klar, dass es wird ein Western.
Ja, also das hat sich auch relativ schnell so rauskristallisiert für mich, weil bei einem Western, das ist halt einerseits ein Genre, was ich irgendwie recht gern mag, so, und halt auch, weil es so, weil die Figurenkonstellation schon von vornherein so klar ist. Ne? Man hat so den Bösewicht, man hat so den Sheriff und dann halt auch dieses etwas schwieriger heutzutage Frauenbild, das da so geprägt wird, aber das hat halt alles total gut funktioniert für meine Geschichte, weil ich genau so ein Setting brauchte. Also einfach so das totale Western-Klischee um dann damit so ein bisschen arbeiten zu können, ohne zu viel Zeit also die Welt erstmal zu erklären, stecken zu müssen. Ne? Weil es halt auch, das Buch wäre sonst einfach ausgeufert und hätte halt für das erste Buch, was man so schreibt, wäre das einfach so ein Riesenprojekt geworden. Das wollte ich nicht. Also ich wollte sonst relativ kurz und knackig, damit es halt auch fertig wird. Ne? Sonst verzettelt man sich da sehr.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, es war wirklich so, das fängt halt an mit Moors Geburt. Und von da an, also einfach nur allein, wie die Figur aussieht, weiß man halt schon, was das für eine Figur sein wird. Das finde ich halt sehr, sehr gut gemacht, sehr, sehr lustig auch gemacht, dass er halt einfach wirklich einfach mürrisch ist. Und das einfach so schon von Anfang an. Wie entwickelst du denn die Figuren? Wie entwickelst du das Design deiner Figuren? Weil auch der Tod ist einfach nicht wirklich bedrohlich. Er sieht halt einfach so, der chillt da rum. Und ne, das sind halt so zwei Figuren, die ein sehr markantes Design haben, die aber auch sehr einfach wirken, aber wo ich mir auch denke, in der Einfachheit liegt wahrscheinlich sehr, sehr viel Arbeit.
Ja, da, also das steckt dahingehend viel Arbeit drin, dass es einfach an dem Stil, ich seit ungefähr 15 Jahren rumfeile.
Ja, genau.
Und, genau.
Das sieht halt so einfach aus und man denkt sich so, ja, kann ich auch zeichnen, aber nein.
Genau, genau. Und ich vermute immer, da sind auch die Cartoons einfach eine gute Schule, weil die halt, da war ja immer die Vorgabe, ne, was ich vorhin meinte, aus diesen Plakaten, das war halt, wurde halt nur kopiert. Von daher war das klar, dass das einfach nur Strichzeichnungen sind und möglichst so, dass das halt auch nach fünfmal irgendwie über ein Kopierer ziehen noch gut aussieht. Und da, bei dem Stil bin ich dann einfach so ein bisschen auch geblieben, so dauerhaft und habe halt versucht das eigentlich immer so ein bisschen zur Perfektion zu treiben. Was kann man alles weglassen? Ne? Also meine Figuren haben ganz oft oder eigentlich fast nie haben die Menschen Nasen zum Beispiel, weil die brauchen sie nicht. Und beim Tod ist es so, der hat halt keine Arme, weil die braucht er eigentlich auch nicht. Man merkt das vielleicht gar nicht so, aber der hat halt, ne, der hat ja diese Sense und interagiert damit und schwingt die halt, aber der hat keine Arme. So, und das ist für mich halt auch ein großer Spaß zu gucken, was kann man noch alles weglassen. Und Moor hat halt statt Augen, Nase, Mund hat der eigentlich nur einen Strich. Das ist so die Verbindung aus seiner Stirnfalte und seinen Augen und dann diesen Bart. Und dann hat er ab und zu mal in den Extremmomenten halt vielleicht noch einen Mund und Knopfaugen, aber mehr halt nicht. So, und das ist halt einfach so mein eigener Spaß, den ich mir dann immer so ein bisschen zelebriere bei der Figurenentwicklung. Was kann alles weg? Wie einfach kann man es machen?
Ich bin auch immer fasziniert davon, wie vielen Arten und Weisen man zeichnen und Kunst anfertigen kann. Wie war das beim Comic, beim Moor? Hast du das analog gezeichnet oder hast du das digital gezeichnet? Und vor allem, wie hast du das Ganze koloriert?
Also es ist beides. Bei dem Comic jetzt konkret ist es so gewesen, dass ich die Vorzeichnung mache ich mit Feder und Tusche, also so richtig oldschool, klassisch, auf Aquarellpapier. Und die Kolorierung habe ich am Rechner gemacht. So, ich hatte am Anfang, dachte ich so noch so in meiner Unverbrauchtheit, ich mache das alles mit Aquarell. Also weil das auch so eigentlich normalerweise bei meinen freien Illustrationen arbeite ich viel mit Aquarell. Und dachte mir, dann machst du das halt auch für das Comic. Und habe dann aber sehr schnell festgestellt, dass das nicht funktioniert, weil einerseits Aquarell so ein bisschen schwierig beim Einscannen ist. Da ist dann eine viel Nachbearbeitung nötig. Und halt auch die Gefahr, dass man einfach sich eine ganze Seite sehr schnell einfach kaputt macht, wenn halt irgendwie dann doch mal was daneben geht, hat dann irgendwie dazu geführt, dass ich gedacht habe, okay, nee, du machst das jetzt, kolorierst das digital und wollte aber trotzdem gerne diesen Aquarell-Schick behalten, also dass das halt alles ein bisschen dreckig wirkt, ne? Weil das halt auch, finde ich, gut zu dem einfachen Strich und passt, dass das dann halt auch so ein bisschen handgemacht komplett aussieht.
Wie gesagt, ich bin halt keine Künstlerin, ich habe jetzt schon ein paar Comics gelesen, aber ich finde es immer sehr schwer zu sagen, okay, das ist jetzt digital, das ist jetzt analog. Und bei dir war es halt noch schwieriger, weil ich dachte, okay, der Strich sieht sehr, sehr handgemacht aus, die Farben auch, aber die sind sehr schön geworden, so, ne? Also sehr, ja, einfach da. Und da habe ich mich auch gefragt, wie macht man das eigentlich?
Genau, also da gibt es tatsächlich mittlerweile viele Tricks, wie man das sehr, sehr gut machen kann. Ich bin da bei dem Projekt auch ein bisschen begeistert gewesen, dass das digital so gut funktioniert, weil mich das auch immer so ein bisschen umgetrieben hat, wie man das halt hinkriegt, dass das eben nicht so aussieht, als ob. Und ich persönlich mag das auch gar nicht so, wenn das zu technisch ist, auch so Kolorierung zu technisch ist. Also es muss einfach zum Projekt passen und das hat es halt in dem Fall einfach nicht. Genau, und ich bin, muss ich sagen, sehr glücklich mit dieser Art von Kolorierung und habe das jetzt auch und führe das jetzt auch so weiter. Also es war halt so ein bisschen zufällig, ne, und aus der Not geboren. Aber ich bleibe jetzt für die nächsten Comic-Projekte auf jeden Fall bei dieser Umsetzung. So, es funktioniert sehr gut vom Workflow für mich.
Wie lange hast du denn an Moore gearbeitet? So von, ich mache jetzt das Skript fertig, bis ich gebe es beim Verlag ab.
Also die reine Arbeit daran waren, glaube ich, so ein reichliches Jahr. Also wenn man jetzt so mit dem Text schreiben, das ging halt recht flott für, ne? Hat sich einfach, der hat sich sehr gut geschrieben, dieser Text, das ist nicht immer so. Und dann habe ich so ein Jahr, glaube ich, sehr intensiv daran gearbeitet, plus vielleicht noch ein paar Monate. So. Und hab den, sagen wir so, den Fehler gemacht, dass ich, weil ich ja keine Ahnung hatte, wie man so einen Comic dann durchzieht, habe ich tatsächlich alle 100 Seiten immer jeden Arbeitsschritt für alle 100 Seiten durchgezogen. Das heißt, ich habe erst 100 Seiten Storyboard geschrieben, dann 100 Seiten die Vorskizzen, dann 100 Seiten das Inking und dann 100 Seiten koloriert. Und es war sehr, sehr anstrengend. Also das wollte ich auch heute nicht mehr so machen, weil dann einfach das zu monoton ist und dann hängt dann irgendwie 3 Monate an, macht immer nur das Gleiche jeden Tag. Genau, das war dann auch so mein großer Lerneffekt dann bei diesem Projekt, das in Zukunft aufzuteilen und immer schön so pro Woche alle Arbeitsgänge mal durchzuziehen.
Hast du das
Ja.
bei deinem neuen Buchprojekt gemacht? Weil das kommt jetzt, glaube ich, im März raus.
Genau, im Mai, ja.
Im Mai, okay.
Ja, da habe ich das dann, habe ich das umgesetzt sofort als nächste Option. Da ist es dann wirklich so, dass ich montags meistens so Storyboard gemacht habe und dann den Rest der Woche immer so 4 bis 6 Seiten parallel die Vorzeichnung und dann das am Rechner, die Kolorierung. Was auch gut
Okay.
ist, weil die Kolorierung, also alles, was man am Rechner macht, ist, finde ich, so ein bisschen einfacher. Da muss man nicht so rum mega konzentriert sein. Das läuft halt besser. Es gibt Steuerung Z und alles. Und das kann man dann auch in den Abendstunden eine ganze Weile betreiben, ohne dass es einen zu sehr auslaugt, im Gegensatz zu allen anderen Vorarbeiten dann.
Ja, mit Trip mit Tropf, das ist auch ein sehr schöner Tipp, um das vorzulesen, beziehungsweise vorzusagen. Trip mit Tropf. Damit bist du auch unter den FinalistInnen vom Comicbuchpreis der Bertolt-Leibinger-Stiftung gekommen.
Genau.
Einmal kurze Einladung, kannst du einmal kurz erzählen, was dieser Preis so besonders macht für dich?
Ja, das ist einfach der nach meinem Verständnis wichtigste deutsche Comicpreis, wo ne, einfach ganz viele großartige Menschen in der Jury sitzen und damit Adleraugen auf unfassbar viele Projekte wahrscheinlich, die da jedes Jahr eingereicht werden, schauen. Das ist einfach so die Instanz in Deutschland für Comiczeichner. Und ich weiß nicht, ob es überhaupt jemanden gibt, der sich noch nicht mal dort beworben hat mit einem Projekt und es versucht hat. Also ich habe das auch, ich habe mich dort schon 2-mal beworben und es hat halt jetzt beim 3. Anlauf hat es dann zum Glück geklappt als Finalistin. Bin ich sehr, sehr glücklich drüber.
Wie läuft denn die Bewerbungsphase? Weil es ist ja ein Comicbuchpreis, aber anders als zum Beispiel der Ginkgo Award, da werden ja fertige Comics, veröffentlichte Comics ja prämiert und bei dem Comicbuchpreis werden ja Projekte prämiert. Wie
Genau.
läuft da dann die Bewerbungsphase für dich? Wie lief für dich die Bewerbungsphase ab?
Man kann dort sich quasi mit einem Projekt, was in Arbeit ist, bewerben, was großartig ist, weil, also gerade wenn man dann der Preisträger ist, also sprich den ersten Platz, damit gewinnt, ist dieser Preis einfach so hoch dotiert, dass man an dem Projekt dann einfach entspannt arbeiten kann. Ich glaube, so ist das auch gedacht. Also der Text muss fertig sein. Da haben wir auch wieder, ne? Die wollen quasi das komplette Comic zumindest lesen können. Und dann ist der Rest relativ unkompliziert. Also ich glaube, es reicht, wenn man Figurenentwicklung und Seitenlayouts mitschickt. Und dann, wenn das halt einfach überzeugend genug ist, dann hat man halt die Chance, einfach wirklich mit dem Beginn eines Comics schon diesen Preis zu gewinnen und den dann auch fertig zu machen. Und das ist halt auch wichtig, ne? Das muss halt wirklich ein Projekt sein, wo man auch sagt, ich will das auch fertig machen. Und das steht halt, also das ist einfach klar, dass das irgendwie auch ein Buch am Ende wird. Und bei meinem Trip mit Tropf habe ich mich, mit dem Projekt habe ich mich 2-mal beworben tatsächlich, also einmal im 2020, da war das noch ganz am Anfang. Und dann jetzt nochmal, als es fertig war. Und ich glaube, das ist halt auch, daran merkt man das auch, ne? Man kann halt wirklich mit einem starken Konzept und starken Vorzeichnung oder irgendwas halt schon überzeugen, aber manchmal klappt es halt nicht. Und dann sieht man erst am fertigen Comic, wie cool das eigentlich ist und Ich habe halt wirklich Glück gehabt, dass ich dann nochmal angefragt habe. Das war wirklich so ein bisschen so, ich glaube, 2 Wochen vor der Frist habe ich dann nochmal hingeschrieben, wie ist denn das eigentlich? Ich habe jetzt hier meinen Comic fertig, kann ich es nochmal probieren? Und da kam dann auch ganz klar die Antwort, na klar, es muss halt nur einfach ein Progress zwischen der ersten und der zweiten Bewerbung sein. Und der war ja da. Also es ist echt cool, dass das so funktioniert. Also auch, dass man sich nochmal bewerben kann und einfach zeigen kann, hier, ich habe da dran gearbeitet, ich habe das jetzt, ne, das ist einfach jetzt gut genug, um den Preis zu bekommen.
Jetzt mit Tripp, mit Tropf sind jetzt, werden jetzt in diesem Jahr und im letzten Jahr so 2 Comics von dir veröffentlicht worden sein. Du bist einfach sehr schnell, gehe ich mal davon aus. Das ist halt, hat sich auch schon andere Projekte, kann man sich 2023 schon auf noch was Neues von dir erwarten?
Also da muss ich gleich mal reingrätschen, dass das so gekommen ist, dass die beiden Projekte so kurz nacheinander veröffentlicht werden, ist so ein bisschen den Umständen geschuldet und auch Corona. Also der Moor ist schon ganz lange fertig. Also das ist ein Ding, das habe ich ja 2017 angefangen und 2018 habe ich da, wenn ich mich recht erinnere, war ich da, genau, habe ich das beim Verlag quasi abgegeben. Und dann hat es 2 Jahre gedauert, bis dann irgendwas ne, in die Wege geleitet worden ist. Und dadurch ist das jetzt natürlich dieser glückliche Umstand, dass dadurch halt ganz schnell 2 Veröffentlichungen von mir so aufeinander folgen. Ansonsten dauert es tatsächlich recht lange, so einen Comic zu machen. Auch jetzt den Trip, den habe ich, da habe ich so insgesamt gut 2 Jahre dran gearbeitet, aber mit einer langen Pause. Und jetzt habe ich aber schon das nächste Projekt, wo ich quasi den Text fast fertig habe und was ich dann auch jetzt so schnell wie möglich weiterführen will. In der Hoffnung, dass das dann vielleicht im nächsten Jahr, sage ich mal, vorsichtig fertig ist. Mal gucken, es ist ein bisschen länger geworden noch. Also ich habe irgendwie das Gefühl, die Seitenzahl verdoppelt sich mit jedem Buch. Also von daher ne, ist da noch Luft nach oben. Und dann arbeite ich aber auch noch an ein paar Comic-Projekten, die jetzt nicht meine eigenen sind, sondern wo ich so mit zumindest ein paar Vorgaben arbeite. Und da ist eigentlich auch für dieses Jahr noch was geplant in der Veröffentlichung. Aber das ist noch alles ganz in Wagen und geheim und so. Und da kann ich noch gar nicht viel darüber erzählen, leider.
Aber dann, das wäre auch meine nächste Frage. Wenn du ein Projekt hättest, wenn du frei aussuchen darfst, aber nur eine Sache machen darfst, würdest du lieber die Story schreiben oder würdest du lieber den Artwork liefern?
Das ist ja eine Frage. Also ja, ich sag
halt
mal,
immer so, ich lese auch so Marvel und DC und da arbeiten sie halt immer so, ne, dass einer schreibt, einer zeichnet und dann da frage ich mich mal so, wenn ich beides könnte, was würde ich am liebsten machen?
Ich glaube, ich würde nur, also ich würde das am liebsten machen, wo ich genau weiß, dass für den anderen Teil des Jobs ein absoluter Vollprofi genau das macht, wo ich denke, okay, das hättest du so nie hinbekommen. Also das ist, glaube ich, das. Also es muss einfach jemand sein, mit dem ich entweder total gut zusammenarbeiten kann oder der einfach so für mich, ne, aus meiner ganz subjektiven Ansicht her so cool arbeitet, dass das einfach was wird, wo ich denke, okay, das wird einfach dadurch besser als alles, wenn du es alleine machst. So. Ich glaube, dann ist es eigentlich egal, dann würde ich beides machen. Also dann würde ich, ne, wenn es jetzt irgendein absolut genialer Zeichner ist, dann schreibe ich in den Text, kein Problem. Und wenn es halt ein super cooler Autor ist, der einfach ein Manuskript hat, wo ich denke, wow, okay, da hast du richtig Lust auf die Umsetzung. Also das ist wirklich, hängt davon ab. Also es macht einfach beides Riesenspaß.
Ja. Ja, kann ich mir vorstellen, wenn man halt beides gut kann. Ich kann weder noch. Ich bin deswegen mal fasziniert davon, wenn man halt erstens beides kann. Weil eins davon wäre auch schon geil. Mhm. Und dann auch noch so eine schöne Geschichte wie Moore einfach dann so. Oh, wirklich, es wirkt halt wie so aus der Hand geschüttelt, weil es halt so leicht und locker und witzig ist und so weiter. Das finde ich halt sehr, sehr cool. Vielleicht als letzte Frage, Herz 87.9 ist ja ein Campusradio, es wird sehr viel von jungen StudentInnen gehört. Hast du irgendwelche Tipps und Tricks für junge Leute, die so in Richtung Grafik, Design, Illustration gehen wollen?
Also der Job ist weniger romantisch, als man sich das vorstellt. Das ist einfach ein hartes Brot und der künstlerische Aspekt ist nur einer von vielen. Nicht der, also je nachdem halt nicht, teilweise nicht der größte. Ich glaube, das muss man sich einfach bewusst machen, ne? Dass man halt diesen Spagat zwischen Geld verdienen Das kann man, glaube ich, als Illustrator in dem Sinne nur, wenn man wirklich gut ist oder richtig viel macht. Also ne, entweder die Quantität oder die Qualität halt so ein bisschen in den Vordergrund stellt. Wenige Leute oder die wirklich gut sind, die schaffen das beides. Und ich glaube, das ist halt auch, wenn man halt nicht den Mainstream bedient, ist es halt noch ein bisschen härter. Also da muss man sich dann wirklich von all den romantisierten Vorstellungen verabschieden, dass man irgendwie den ganzen Tag nichts anderes macht als zeichnet und dann irgendwie die Fans Schlange stehen und so. Also ist trotzdem, finde ich, nach wie vor der schönste Job, den man sich so aussuchen kann, nach meinem Verständnis. Und ich glaube auch, dass es sehr, sehr viel zurückgibt. Also je mehr man irgendwie von sich da reinsteckt, desto mehr füllt es einen auch aus. Das ist einfach total schön. Aber ja, ich glaube, was gut ist, ist immer so eine Kombination, dass man nicht nur sich auf die Illustration meinetwegen spezialisiert, sondern wirklich auch Grafikdesign macht oder Webseiten gestaltet, weil das sind ja die Jobs, wo man Geld mit verdienen kann und dann kann man das so ein bisschen bezuschussen, sich so selber. Ne? Das ist so wie bei Kultureinrichtungen, die noch eine Kneipe mit angeschlossen haben. Ist immer eine total gute Kombination. Das habe ich zum Beispiel in der Moritzbastei gelernt. Ne? Also sich nicht nur auf die Illustration. Ja, genau. Also sich wirklich breit aufzustellen mit drei Standbeinen im Idealfall. Da kann dann eigentlich wenig schief gehen, weil irgendwas von den Dingen wirft halt immer ein bisschen Geld ab.